Hallo ihr Lieben, es ist soweit, es ist soweit. Ich habe mich, wie sagt man, ich habe mir einen Arschtritt verpasst auf gut Deutsch und kümmere mich jetzt um die nächste Folge, denn es ist viel zu lange her, ich weiß und das tut mir leid. Ich werde jetzt nicht mit Ausreden anfangen. Nein, ich möchte, dass es weitergeht und deswegen starten wir auch gleich mit einer wunderbaren Künstlerin. Ich kenne sie nun schon etwas länger und sie ist mittlerweile eine richtig gute Freundin geworden und sie arbeitet am Theater Osnabrück als Sängerin und ist da als Solistin tätig und ja, das Interview liegt schon ein bisschen zurück, aber es war trotzdem wirklich, wirklich schön und inspirierend und deswegen will ich das auch, also deswegen möchte ich euch das auch gar nicht vorenthalten. Ja, und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Susanna Edelmann.
Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach ein bisschen in den Redefluss kommen und dann wird das, glaube ich, auch ganz normal, oder?
Ja, das ist eine ungewohnte Situation. Obwohl du eigentlich daran gewöhnt bist, im Scheinwerferlicht zu stehen.
Ja, aber das ist trotzdem was anderes. Das ist ja genauso wie im... Also, ja, ich meine, gut, auf der Bühne ist natürlich auch live. Aber wenn du zum Beispiel vor Film und Fernsehen bist, dann machst du deinen Take und wenn der halt nichts ist, dann kannst du den nochmal machen. Das haben wir auf der Bühne ja nicht.
Ja. Und hier kannst du den Take auch noch
machen.
Stimmt,
ich kann sagen, war nix. Nochmal. Ja. Okay, hast du recht. Eigentlich müsste ich viel entspannter sein
als ja, sonst. Eigentlich schon. Müsstest du schon. Aber warum bist du jetzt nicht so entspannt? Bist du auf der Bühne entspannter als jetzt?
Ja, weil man hat ja 10.000 Mal geprobt, was man dann abliefert. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Gespräch irgendwie proben würden und dann sagen, hey, komm, wir machen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann nehmen wir auf, ich glaube, dann wäre das auch was anderes. Aber das macht es auf der anderen Seite natürlich dann auch nicht mehr ganz so spontan und authentisch.
Ja, wäre das nicht schrecklich, wenn ich dir jetzt eine Stunde Text geben würde, den du auswendig lernen müsstest?
Das wäre nicht unbedingt besser.
Ja, da kann ich dir leider nicht genug Gage bieten dafür.
Ach, hierfür gibt es Gage?
Nein.
Nein, okay, alles klar.
Ja, ich fange ja den Podcast meistens so an, dass meine Gäste oder Gästinnen so ein bisschen was über sich erzählen, weil ich immer denke, wenn es von euch kommt, dann finde ich das irgendwie schöner. Was, also, weil man...
Ich würde sagen, ich erzähle einfach mal, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht.
Ja.
Ich bin Susanna Edelmann, ich bin Opernsängerin und derzeit am Theater Osnabrück im Solo-Ensemble. Jetzt seit der Spielzeit 2023/24, also seit letztem Jahr. War aber davor auch schon parallel zu meinem Studium. Ich habe ja noch studiert bis Sommer 23, aber auch schon ein paar Mal als Gästin hier. Und bin dazu sozusagen in die Theaterfamilie dann nach meinem Studium dazugekommen. Also das, und ich finde auch, Theaterfamilie kann man hier in diesem Haus absolut sagen, weil alle miteinander total familiär und lieb. Und also die Atmosphäre untereinander ist einfach wirklich total schön. Und daher hat sich das... Also habe ich mich riesig gefreut, als ich hier dann anfangen durfte, weil ich natürlich irgendwie alle schon kannte. Und daher war dieser Übergang für mich sehr leicht im Vergleich zu vielen anderen, weil es ja durchaus nicht so einfach im Regelfall ist, überhaupt erstmal einen Job zu bekommen nach dem Studium. Also da habe ich schon echt Glück gehabt und hat eigentlich wirklich einen wahnsinnig ebenmäßigen Weg, der eigentlich gar nicht so normal ist für diese Branche.
Wie bist du überhaupt zum Operngesang gekommen?
Ich würde sagen, das steckt in den Genen. Also ich komme aus einer Berufsmusikerfamilie. Also schon meine Großeltern waren Musiker und auch jetzt meine Generation und die Generation meiner Eltern, mein Onkel, Tante, Cousins, Cousinen sind alles Berufsmusiker tatsächlich geworden. Und So war das dann damals auch bei uns. Meine Geschwister und ich, wir mussten, als wir klein waren, mussten wir ein Instrument lernen. Und bei mir war es so, dass es relativ schnell klar war, dass mein Instrument die Stimme ist, also das Singen, der Gesang. Auch so ein bisschen durch meine Oma gefördert, glaube ich. Weil also sie damals, jedes Mal, als sie bei uns zu Besuch kam, da war ich 3 oder 4, da fing das schon an, da hat sie uns immer damals auf VHS-Kassette verschiedene Aufnahmen von der Oper der Zauberflöte mitgebracht, die sie dann irgendwie auf Arte oder sonst wo aufgezeichnet hatte. Und jedes Mal, wenn sie zu Besuch kam, hat sie eine Aufnahme mitgebracht von der Zauberflöte und ich damals mit 4 Jahren fing an, die Zauberflöte mir anzuschauen im Fernsehen. Irgendwann kannte ich die ganzen Arien auswendig und habe mitgeträllert. Und damals haben dann meine Eltern mir damals also schon gesagt, ich werde mal Sängerin. Und ich habe auch gesagt, wenn ich mal groß bin, dann stehe ich auf der Bühne und singe das. Und irgendwie war das dann auch so. Ich habe mit 7 Jahren habe ich dann meinen ersten Gesangsunterricht bekommen, was relativ früh ist tatsächlich, weil sich ja auch die Stimme entwickelt erst im Laufe der Zeit. Also man sagt, dass die menschliche Stimme erst ungefähr mit 21 Jahren ausgewachsen ist, also der ganze Stimmapparat. Aber bei mir eben hat das dann früh angefangen. Ich habe mit 7 dann den Unterricht gekriegt und war auch als Kind und als Teenager in verschiedenen Chören immer wieder, habe ganz typisch bei Jung musiziert mitgemacht, kam als Teenager dann auch in Frankfurt damals als Jungstudentin an die Musikhochschule, schon noch parallel zu meinem Abitur. Und da war mein Weg dann immer sehr, sehr ja, ebenmäßig und aus heutiger Sicht irgendwie so leicht. Ich habe damals eine Aufnahmeprüfung gemacht nach der Schule und habe gleich bei meine erste Aufnahmeprüfung, mein erstes Vorsingen, dann habe ich gleich einen Platz bekommen. Manchmal denke ich mir, irgendwann wird es ja wohl in meinem Leben, meiner Karriere nochmal, da wird dann irgendwann dieser Punkt kommen, wo dann irgendwas nicht so einfach läuft. Ich bin sehr gespannt, ob ich dann überhaupt weiß, wie ich damit umgehen kann, weil bisher irgendwie gefühlt alles so einfach war.
Ja, spannend. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht die Norm.
Überhaupt nicht.
Also was würdest du sagen, ist die Norm?
Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber ich weiß, dass, also ich würde mal sagen, bestimmt die Hälfte aller Musiker, die Musik studieren, müssen in ihrem Leben irgendwann auf einen anderen Beruf umsteigen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe meinen Master habe ich in Hamburg gemacht. Da waren wir in der Klasse in meinem Jahrgang 6 zu 6. Und von diesen 6 Leuten haben nur 2 nach dem Abschluss eine Stelle bekommen.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Der Markt ist schwer. Also die Konkurrenz ist riesig. Und man muss irgendwo gut sein, auf jeden Fall. Und einfach gewisse Voraussetzungen mitbringen. Aber es gehört auch eine ganze Schippe Glück dazu, würde ich sagen. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich über die Zeit vor allem jetzt hier im echten Beruf, in der echten Welt so gelernt habe, dass es noch um so viel mehr geht, als nur gut zu singen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Studium wird darauf sehr viel Wert gelegt, dass du technisch alle nötigen Know-hows irgendwie mitbekommst und irgendwie lernst, so perfekt wie möglich irgendwie technisch zu singen und irgendwie dein Zeug zu können. Und am Ende des Tages im Beruf geht es einfach noch um so viel mehr als das, was man so im Studium lernt. Also es gibt viele Lehrer, die haben mir auch schon gesagt, irgendwie das echte Singen und den echten Beruf, den lernt man dann nur auf der Bühne und im Theater und im echten Leben. Und wenn man in der Hochschule ist, dann ist es manchmal so, als würde man in einer Blase irgendwie sein. Mhm. Und dann, wenn man dann in die echte Welt kommt, dann kann das schon fast manchmal einen Kulturschock geben. Würde ich sagen, ja.
Ja, ich finde das spannend, weil ich bin ja gerade noch in dieser Blase.
Ja, ja, ja.
Ich nenne das immer so, ich fühle mich so in Watte gepackt, ne? Weil man hat die Lehrer, Lehrerinnen.
Was ja aber auch wichtig ist, ja, dass man auch diesen Schutzraum bekommt, um sich auszuprobieren und auch Fehler zu machen.
Genau, genau. Und jetzt steht es bei mir so am Übergang. Und deswegen rede ich auch immer so gerne mit dir darüber, weil du den Übergang schon gemacht hast, aber noch nicht so weit weg bist, sondern du weißt noch, wie es war in der Hochschule und wie man sich gefühlt hat. Und also ich kriege das ja auch mit von den anderen Jahrgängen, wie das so ist, dann den ersten Job zu bekommen oder zu den Auditions zu gehen und die ganzen Rückschläge aber auch zu erleben, vor denen ich ja auch ein bisschen Angst habe oder mit diesem Gefühl zu leben, du weißt gar nicht, was kommt.
Das stimmt und vor allem, es ist ja auch irgendwie so, man hat jetzt den Fuß dann vielleicht drin, wenn man nach der Hochschule dann gleich irgendwie einen Job bekommt. Aber es fühlt sich trotzdem immer noch nicht so an, als wäre man jetzt safe irgendwie und wüsste, ich kann jetzt bis zu meiner Rente in dem Job arbeiten. Ja. Weil es ja durchaus so ist, man hat dann ein Engagement oder jetzt, ich habe jetzt einen Vertrag, der ist jetzt erstmal auf 2, beziehungsweise jetzt eben auf das 3. Jahr habe ich, ich habe jetzt die Verlängerung bekommen. Aber trotzdem ist das begrenzt zeitlich. Und man muss jedes Jahr aufs Neue bangen, also in meinem Fall, ob mein Vertrag verlängert wird oder nicht. Oder bei anderen ist es ja genauso. Die haben dann ein Engagement und eine Produktion. Und wenn die zu Ende geht, dann muss man hoffen, dass man das nächste hat. Das heißt, so richtig sicher angekommen, glaube ich, fühlt man sich erstmal gar nicht. Schon gar nicht irgendwie als junger Mensch. Also wer weiß, ob ich in 3 Jahren einen Job habe oder dann merke, vielleicht sollte ich doch nochmal mir einen Plan B überlegen. Ich glaube, das ist auch das Schwierige am Solist-Sein tatsächlich, dass man diese Unsicherheit permanent irgendwie hat. Weil es gibt zwar noch Gesetze, dass man nach 15 Jahren im Festengagement unbefristet wird, was aber heutzutage quasi nicht mehr passiert. Und das heißt, Sicherheit hat man als Solist in seinem Leben, würde ich sagen, nie.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Wahl, die man dann treffen muss. Immer wieder aufs Neue auch. Ne? Ja. Geht man den Weg weiter oder nicht? Oder vielleicht liegt es auch gar nicht bei dir in der Kontrolle. Ne? Wenn der Typ gerade einfach nicht gefragt ist, wenn die Menschen irgendetwas anderes wollen, dann kannst du noch so gut sein und vielleicht funkt es irgendwie einfach nicht.
Das stimmt. Und wie gesagt, die Konkurrenz, die ist riesig. Von daher, es gibt teilweise immer noch so ein bisschen das Vorurteil, zum Beispiel gegenüber Choristen, also wenn man im Chor ist. Es gibt manche, die sagen, wenn man im Chor ist, dann ist man Sänger zweiter Klasse. Und das halte ich zum Beispiel für absoluten Schwachsinn. Weil ich weiß, ich kenne etliche Leute, fantastische Sänger, fantastische Darsteller, die im Chor arbeiten. Und die haben oft nicht so noch, also nicht nur ein besseres Gehalt als die Solisten, sondern die haben auch die Sicherheit, fest angestellt zu sein, nicht jedes Jahr um ihren Job bangen zu müssen. Und das ist einfach eine Entscheidung, was für ein Leben man führen möchte. Wenn man Familie gründen oder sich auf einen Ort irgendwie an einem Ort einfach bleiben in seinem Leben, was ja absolut eine legitime Entscheidung ist. Und das sagt ja erstmal überhaupt nichts über die Qualität eines Darstellers aus. Von daher finde ich, man muss dieses Vorurteil ganz unbedingt einfach verschwinden, weil es ist einfach eine Entscheidung, was für ein Leben und was für einen Beruf möchte ich führen.
Ja.
Und zum anderen muss man sagen, auch in einen Chor zu kommen, ist nicht leicht. Auch da ist die Konkurrenz sehr groß.
Ja, und das ist natürlich auch die Frage, was für ein Mensch ist man? Ne? Mag man das, da vielleicht auch rumzureisen, wechselnde Jobs zu haben, immer wieder neue Umfelder, immer wieder mit neuen Umfeldern umgehen zu müssen? Oder ist man wirklich jemand, der mehr Sicherheit braucht, der einen Ort wählt oder auch Familie? Dann
und Kollegen, die man vielleicht jahrelang kennt, einfach diese Familie. Also ich weiß auch, wenn man Solist ist und dann von einer Produktion zur nächsten reist, dann verbringt man oft seine Abende allein im Hotel. Und sieht seine Familie eben auch mal 6 Wochen lang nicht. Und das muss man wollen. Und deswegen muss man irgendwie, du hattest das auch, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon drüber gesprochen, man braucht das Brennen dafür, man braucht die Leidenschaft dafür. Weil jeder, der irgendwie diesen Beruf nur halbherzig macht, dem würde ich eigentlich abraten, auszuführen. Weil irgendwie doch, man gibt sehr viel von sich selbst in den Job. Viel auch von seiner Freizeit. Es ist ja nicht so, dass man arbeiten geht und dann ist Feierabend und man nimmt das, was man irgendwie erlebt hat auf der Probe oder in der Vorstellung, nicht mit nach Hause. Also ich würde sagen, ja, Leben als Musiker, kann man vielleicht sagen, da gibt es kein Privatleben und Arbeit, sondern das ist irgendwie eins.
Ja. Wieso glaubst du, ist das eins?
Naja, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe morgen ein wichtiges Konzert, dann werde ich am Abend vorher nicht lange wach sein und mich nicht unbedingt auf die Party zu Freunden geben, wo man bis um 3 Uhr nachts noch irgendwie trinkt und feiert.
Ja, vor allem ist es so bei dir, ne? Also ich hatte dieses Gespräch letztens erst, weil ich bereite mich ja gerade auf diese Audition vor, wir haben ja schon drüber geredet, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, ich bereite mich auf eine Audition vor und irgendwie das geht so nah, weil ich mir natürlich auch wünsche, den Job zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, den Job zu bekommen, ist natürlich sehr gering, wie du schon gesagt hast, viele Konkurrenten, Konkurrentinnen, großer Wettbewerb, aber irgendwie du trägst es so mit dir und dann gehe ich vielleicht die Songs üben, die vorgesungen werden müssen und bin dann fertig und fahre nach Hause. Ja, aber trotzdem ist es die ganze Zeit in meinem Kopf. Ne? Genauso, wenn du ein Stück hast, du denkst die ganze Zeit darüber nach, du hast die Melodie im Kopf, die Schritte im Kopf, du gehst es immer wieder durch. Oder wenn du ein Konzert hast, da natürlich bist du aufgeregt, kannst vielleicht nicht so gut schlafen, so das begleitet dich einfach die ganze Zeit und es ist nicht so, okay, jetzt ist 5 Uhr, ich lege jetzt hier, ich mache meinen PC aus und gehe nach Hause und morgen setze ich mich wieder an die Arbeit und mache da weiter.
Ja.
Sondern es ist ja ein ständiger Prozess und die Kreativität, die hält sich auch nicht an Uhrzeiten. Ne? Nee. Und dann nachts um 2 ist irgendwie, das könnte ich ja nochmal versuchen.
Ach du, ich habe das schon gehabt, dass ich eigentlich ins Bett wollte und ich lag schon im Bett und dann da habe ich gedacht, wie ging denn jetzt eigentlich diese eine Stelle nochmal und versuche mich an irgendeinen Text zu erinnern und komme nicht drauf. Ja, was mache ich dann? Egal wie spät es ist, ich stehe nochmal auf, suche mir die Noten raus und gucke mir die Stelle nochmal an. Also das ist, also wie nur einmal passiert, das passiert regelmäßig.
Ja.
Ja, absolut. Ja, aber eben was ich auch sagen kann jetzt, was deine Audition angeht und eben auch eine Sache, die mir eben auch so klar wurde, als ich dann mit dem Job anfing, ist, dass es eben nicht nur um die quasi das reine, wie gut singe ich oder wie gut tanze ich oder wie gut schauspiele ich, darum geht es gar nicht unbedingt nur. Also natürlich, man braucht eine gewisse Qualität, natürlich, das ist klar. Aber am Ende des Tages im Job selber geht es noch um so viel mehr. Und das sind auch Dinge, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass das im Studium vielleicht auch nicht so richtig also kommuniziert wird vielleicht, dass es auch um solche Dinge geht wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Engagement,
Teamfähigkeit,
Teamwork,
Kommunikation.
So ist das. Und ich finde auch irgendwie, Theater machen ist keine Einzeldisziplin. Das ist Teamwork, das ist ein Mannschaftssport. Weil es geht nicht nur um den Sänger, den man auf der Bühne sieht, sondern es geht noch um das Orchester, was im Graben sitzt, um den Dirigenten, um den Tontechniker in seiner Tonkabine, um die Menschen in den Gewerken im Licht oder die Techniker, die hinten dir helfen mit deinen Requisiten oder schnelle Umzüge. Was wäre ich aufgeschmissen, hätte ich meine liebe Ankleiderin nicht, die mir schnell hilft, bei schnellen Umzügen meine Sachen zu wechseln. Es geht um so viele Menschen, die in einem großen ganzen Apparat zusammenarbeiten. Also ja, Teamwork ist ein ganz, ganz großes Ding, aber eben auch Engagement, gute Laune. Proben werden so viel besser, wenn man Spaß hat an seinem Job und gut gelaunt kommt.
Ja.
Also das ist so produktiv für alles. Und
ich kann nur zustimmen.
Ja, und ich meine, ich habe wirklich schon, also das ist vielleicht, weil du vorher gefragt hast, was würdest du sagen, was ich über mich erzählen kann, was mich ausmacht. Ich würde sagen, also ich bin überzeugte Optimistin und liebe meinen Job. Und wenn ich nicht gerade fix und fertig bin, weil es 1000 Proben gibt, komme ich auch wirklich in der Regel gut gelaunt auf die Proben. Und ich habe nicht nur einmal gehört, dass das ansteckt und dass die Leute das merken und dass die ganze Atmosphäre davon profitiert. Und wenn ich mir überlege, wenn alle sich daran erinnern würden, warum sie diesen Job machen, meistens ist es, weil sie leidenschaftlich dafür sind und dass sie ihren Job lieben und Spaß daran haben. Und wenn sich alle daran erinnern würden und so auf eine Probe kommen würden oder in die Vorstellung gehen würden, ich glaube, dann fühlt sich das auch nicht mehr nach Arbeiten an. Dann entsteht was Magisches.
Ja.
Aber das habe ich ja schön gesagt.
Was ist es, dass du so an deinem Job liebst? Was genau? Ich weiß, was ich so sehr liebe daran. Was liebst du?
So ganz, also so spezifisch habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber naja, also ich glaube, es ist dieses, also natürlich, ich liebe es zu singen, ich liebe es zu schauspielen und zu tanzen und das ist klar, aber ich glaube, was es noch mehr ist, ist es ein Lied zu haben, eine Arie zu haben, oder eine Szene zu haben und da richtig in die Details einzutauchen. Und also es gibt nichts, was mich mehr nervt als Oberflächlichkeit. So, wenn man einfach nur, ja, mach mal eben schnell so eine Szene durch oder so. Sondern ich mag das, wenn man unterbricht und wirklich nochmal nachbohrt. Wie fühlst du dich denn an der Stelle? Oder auch, wenn es um musikalische Arbeit geht, wie kannst du denn zum Beispiel in der Phrase mehr Dramatik bekommen? Oder mach doch hier diese Stelle so pianissimo, so gut wie es geht. Also wirklich diese Detailarbeit. Das ist das, was ich total liebe. Und natürlich Vorstellungen machen, das macht auch total Spaß, wenn dann alles zusammenkommt. Und also ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich nervös bin vor Vorstellungen, immer so ein bisschen, aber das gehört total dazu. Es wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre. Aber in der Regel ist das so, ich komme dann auf die Bühne und fange meine ersten Töne an zu singen und dann ist alle Nervosität weg und ich habe einfach nur Spaß. Und dann entwickelt sich oft so eine Art Tunnelblick, dass ich so das Drumherum gar nicht mehr wahrnehme. Alle privaten Probleme sind dann so vergessen und ich bin dann in einer anderen Welt, in einem anderen Moment.
In so einer Art Flow?
Ja, kann man sagen. Kann man so sagen, ja.
Das ist vielleicht ein bisschen positiver als Tunnelblick.
Aber ich meine das absolut im positiven Sinn. Ja. Das ist das, was ich total liebe. Und dann auch, wenn manche Sachen dann vielleicht auch anders sind, als man sie geprobt hat, das kann total spannend sein, weil es dann in dem Moment so echt ist.
Ja, ich glaube, das ist so was Schönes, was viele Darstellende schätzen, dieses ganz im Jetzt sein, im Moment sein, präsent sein.
Es hat fast was von Meditation, finde ich. Ja. Also aktive Meditation.
Ja, weil du bist so, also das kenne ich natürlich auch, dass die Gedanken einfach verschwinden und du bist so konzentriert auf diese Szene. Du bist so da drin und du bist in dieser, in Anführungsstrichen, Spielwelt und lässt es aber zu, dass es gerade alles so sein darf. Und begibst dich da im besten Fall komplett rein.
Ja, und natürlich erfordert das, dass man sich so fallen lassen kann in der Szene, natürlich eine gute Vorbereitung.
Ja, und natürlich die Technik, die man dann in der Hochschule wieder lernt. Ne?
Genau, oder jeden Tag aufs Neue, weil keiner ist perfekt.
Nein.
Selbst die allertollsten Solisten, die hier ans Theater kommen, haben auch ihre Schwierigkeiten oder ihre Stellen im Stück, wo sie sagen, oh hier, das fällt mir schwer. Und ich glaube, das ist auch okay, sich einfach auch dazu zu stehen, dass es diese Perfektion ist, gibt es so nicht. Man kann versuchen, danach zu streben, aber man erreicht sie nicht. Vielleicht ist es auch eine schöne Sache, dass man irgendwie immer strebt, in dem Wissen, das aber trotzdem irgendwie nicht erreichen zu können. Ganz spannendes Thema. Aber es erfordert eben trotzdem, dass man sich gut vorbereitet, damit man sich so fallen lassen kann in dem Moment. Und das ist aber trotzdem das, was ich auch so liebe. Also natürlich, Vorstellungen sind schön, aber vielleicht mag ich die Proben hier sogar noch mehr.
Ja.
Weil dann feilt man rum und versucht die eben das so gut zu erreichen, wie es einem möglich ist. Und
das hat Jan auch gesagt.
Ach so?
Ja.
Tja. Ja, von dem habe ich auch viel gelernt.
Ja.
Also, ja, auch zum Beispiel eine Bescheidenheit, auch eben selber anzuerkennen, dass man nicht alles perfekt kann und dann aber die Fühler auszustrecken, eben auch anzuerkennen, dass es andere Menschen gibt, von denen man vieles lernen kann und abschauen kann.
Ja, falls ihr die Folge mit Jan noch nicht gehört habt, dann let's go.
Richtig. Genau, eben von gerade dem Kollegen, Jan Eggers, habe ich auch viel gelernt, was zum Beispiel Spontanität und in diesem Jetztsein auf der Bühne angeht. Ich bin nämlich so eine, ich war auch in der Hochschule, ich war immer so eine, die top vorbereitet auf die Proben kam und ich kannte meine Texte vorwärts und rückwärts, in- und auswendig. Und wenn man aber so festgefahren ist, nur mit dem, was man alleine für sich vorbereitet hat, dann vergisst man vielleicht auch manchmal, dass ja der Kollege, mit dem man auf der Bühne steht, ein ganz anderes Bild oder eine ganz andere Vorstellung hat von dieser Szene. Und wenn man sich selber dann schon so seinen Fahrplan überlegt hat, dann ist man vielleicht überhaupt nicht mehr offen dafür, was der Partner mit auf die Szene bringt. Ja. Und deswegen wiederum ein Beispiel dafür, dass Teamwork so wichtig ist, dass man, wenn man nicht gerade alleine in einer Arie solistisch auf der Bühne performt, dass es wichtig ist, die Szene gemeinschaftlich zu entwickeln und auch mit dem musikalischen Apparat und gegebenenfalls im Orchester, weil ja auch ein musikalischer Leiter, ein Dirigent vielleicht ganz andere Vorstellungen hat von dem, was er erreichen möchte.
Ja, in der Hochschule, im Schauspielgrundkurs, haben wir eine Sache gelernt, die mich alle die ganzen 4 Jahre begleitet hat und wahrscheinlich mich mein ganzes Karriereleben noch begleiten wird. Schauspiel, aufnehmen, bewerten, handeln. Mhm. Und das eigentlich machst du ja eigentlich die ganze Zeit. Und das,
also aufnehmen nicht im Sinn von einer Aufnahme machen,
nein, sondern aufnehmen im Sinne von wahrnehmen. Ja, wahrnehmen. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was man als Künstlerin macht. Du gehst auf die Bühne, du nimmst wahr, du nimmst die Musik wahr, du nimmst im besten Fall deine Spielpartner wahr, im besten Fall nimmst du auch die Abstände war zu den anderen Leuten in der Choreografie oder so. Dann kommt die Bewertung und dann handeln. Ne?
Genau. Und eben offen sein und zuhören, seinem Partner eben auch nicht nur sich selbst beobachten, sondern auch seinen Partner beobachten. Ich hatte zum Beispiel einmal einer Probe, war das, gab es eine Szene, da fingen wir an zu spielen und mein Spielpartner lief anders über die Bühne als sonst. Und ich war so irritiert, dass ich dann irgendwie sogar unterbrochen hatte und gesagt hat, Mensch, du stehst doch aber an der Stelle hier. Und der Kollege, der weiß ganz genau, wen ich meine, wenn er das hört, sagte mir dann, aber ist doch vollkommen egal, wo ich stehe. Es geht doch gerade, wir unterhalten uns doch gerade über was ganz anderes. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der hat so recht.
Ja.
Also natürlich muss man sich an Absprachen in gewisser Weise halten. Manchmal geht es natürlich nicht anders. Aber das darf man eben überhaupt nicht vergessen, dass man, also um die Inhalte, die man spielt, und dass man eben auch offen ist, wenn dann mal was anderes ist. Oder vielleicht, was passiert ja auch manchmal, dass jemand krank wird in der Vorstellung und dann kommt jemand, der einspringt, der kennt die Inszenierung vielleicht nicht so gut, weil er sie nur einmal auf dem Video gesehen hat. Natürlich macht er Sachen anders. Und das sind dann auch immer spannende Vorstellungen, weil dann muss man darauf reagieren, da muss man wach sein. Und dann wird vielleicht mal eine Vorstellung ganz anders, aber nicht weniger gut.
Und ich finde, das macht es eigentlich auch so besonders. Das kann eine Vorstellung so besonders machen, wenn wirklich alle im Moment sind, wenn alle wachsam sind und reagieren. Und ich finde es meistens sogar noch mal spannender, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, weil dann, man merkt richtig den Energieshift auf der Bühne.
Ja, ja.
Und man reagiert und dann, ich habe das Gefühl, das bringt einen dann manchmal noch mehr in den Moment, noch mal in die Situation. Und ich habe das Gefühl, das unterstützt dann diese Magie, die entstehen kann, wenn da alle auf einer Seite sind.
Ich habe eine schöne Anekdote diesbezüglich, die kennst du auch schon. Wir hatten eine Vorstellung, es war ein Einspringer da und ich hatte es war letztes Jahr Musical Tutsi. Und ich hatte eben eine Szene, einen Solosong und es war ein Einspringer da. Und dieser Einspringer, der hat kurz unmittelbar, bevor ich mit meinem Song angefangen habe, hat der was anderes gemacht, als der eigentliche Kollege sonst immer tut. Und ich war für den Moment, war ich abgelenkt, weil ich gesehen habe, oh, er macht was anderes. Und dann fing die Musik an und ich fing mit meinem Song an und habe gemerkt, Mist, ich singe den komplett falschen Text. Und bin dann kurz aus meiner Nummer rausgeflogen und habe aber irgendwie wieder zurück reingefunden. Und später hat mir dann der Kollege, der krank war, gesagt, Mensch, ist doch aber richtig gut, weil du warst wach und hast das mitbekommen. Also eigentlich richtig gut, weil du nicht einfach nur stur deine Routine abgespult hast, sondern du warst wach dafür, dass was anderes passiert ist. Und so habe ich das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht betrachtet gehabt, dass es eigentlich ja gar nicht schlecht war.
Ja.
So.
Ja, das stimmt. Gutes Kommentar von ihm. Hast du als Sängerin Selbstzweifel oder... Also natürlich hast du die.
Ja. Natürlich.
Wie jeder Mensch.
Wie jeder und ganz besonders wie jeder Künstler, würde ich sagen. Also vielleicht sind Künstler die Spezies, die davon am allermeisten haben.
Warum?
Wahrscheinlich, weil man selber am besten weiß, was man nicht kann.
Oh ja. Man ist selbst der heftigste, unangenehmste Kritiker.
Das ist so. Und das ist auch wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, irgendwie zu akzeptieren und es auch in Ordnung zu finden, dass man manche Dinge einfach nicht gut kann. Und man selbst, man bringt das mit, was man eben hat. Und da mag es auch viele, viele Dinge geben, die ganz toll sind. Aber eben auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind wie manch anderer. Ich weiß noch, ich habe hier, als ich hier vorgesungen hatte, damals für die feste Stelle, es war ein sehr, sehr entspanntes Vorsingen, weil ich ja alles schon kannte, habe ich am Ende nur gesagt, so, das ist das, was ich anzubieten habe. Now it's up to you. Ich glaube, so habe ich das genau gesagt. Und ich habe gesagt, so, das kann ich euch geben. Ich habe das mitzubringen, ich habe Bock. Und ob ich jetzt reinpasse oder nicht, das entscheidet ihr. Und ich habe manche Dinge, die kann ich vielleicht nicht so gut wie manch andere. Aber was ich auf jeden Fall kann, ist, mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann und gute Laune haben und viel Spaß damit haben. Und vielleicht ist es am Ende des Tages dann wichtiger, sich auf das zu konzentrieren, was man gut kann. Und natürlich, wenn man irgendwie merkt, ich kann was nicht, aber ich kann was dafür tun, dass es besser wird, dann fleißig genug zu sein, zu sagen, okay, ich setze mich hin und übe das. Oder zum Beispiel auch bereit zu sein, Hilfe anzunehmen oder gegebenenfalls auch nochmal Unterricht zu nehmen. Vielleicht daher ist es vielleicht auch gut, gewisse Selbstzweifel zu haben und auf jeden Fall besser, als vielleicht nur total selbstverliebt und selbstüberzeugt zu sein und davon auszugehen, ich kann eh alles, weil man sich damit selber beschränkt.
Bist du solchen Kollegen oder Kolleginnen schon mal begegnet?
Also ich bin auf jeden Fall schon Menschen begegnet, bei denen ich mir dachte, sie können sich nicht selbst eingestehen, Sachen nicht gut zu können. Also das war ein Eindruck, natürlich kann man da nicht hinter die Fassade gucken. Wahrscheinlich haben auch die Selbstzweifel. Aber ich glaube, es fällt manchen schwerer, sich selbst eingestehen zu können, dass sie was nicht können. Mhm. Das auf jeden Fall.
Ja, ich schätze auch, dass es das Beste, was man tun kann, wenn man zu Castings, Vorsingen etc. geht oder wahrscheinlich generell als Mensch, wenn man für irgendeinen Job oder irgendetwas sich bewirbt. Und das war auch ein Rat meiner Lehrerin. Du musst hin, leg deine Sachen auf den Tisch, um es mal netter auszudrücken als das, was sie gesagt hat. Mach dein Ding und dann lass es im Raum und geh. Und dann sollen die Leute entscheiden, ob sie damit mit dir arbeiten wollen oder nicht. Und gerade ab einem gewissen Level geht es halt um so viel mehr. Ja, passt du in die Vorstellung der Regisseure, Regisseurinnen, passt du in die Rolle, passt du in die Atmosphäre, und dann sind wir auch alles Menschen, ne? Also ist da eine Sympathie.
Ja, wobei ich das, also ich glaube, das ist gerade für dich als Musical-Darstellerin nochmal ein Ticken härter als in der Opernwelt. Weil ich glaube, in Musical wird schon sehr, sehr viel so nach Typecasting gecastet. Mhm. Ich würde sagen, im Opern, natürlich, in der Oper gibt es das auch. Aber ich würde sagen, da geht's, es ist noch nicht ganz so extrem. Also da geht es vor allem da geht es schon auch um sängerische Fähigkeiten. Natürlich auch um, wie ich vorher gesagt habe, das Gesamtpaket, das muss natürlich auch stimmen. Ja. Aber ich glaube, denn da ist es im Musical-Business nochmal ein Ticken härter.
Ja, ich finde, das entfacht auch so eine gewisse Hilflosigkeit, weil...
Man ist total abhängig vom Urteil anderer.
Ja, unglaublich. Ja. Und allein die Tatsache, du kannst so viel üben, wie du möchtest, was natürlich deine Chancen erhöht, aber wenn die Leute dich einfach nicht in dieser Rolle sehen, dann wirst du diese Rolle nicht bekommen. Mhm. So.
Und da müssen wir dann stark genug und selbstbewusst genug sein, das irgendwie akzeptieren zu können und das nicht an uns zu sehr ranzulassen, dass wir also zu viele Selbstzweifel dann bekommen.
Ja, das Ding ist ja, wir dürften das ja eigentlich nicht persönlich nehmen. Mhm. Aber da wir ja die Verkörperung dessen sind, was wir anbieten, also wir bieten uns ja an als Mensch, als Künstlerin, das dann nicht persönlich zu nehmen, ist natürlich wahnsinnig schwer. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch einige Gefahren für die künstlerische Psyche
absolut bergen. Aber es ist sowieso in so vielen Belangen für uns als Künstler, also in so vielen Dingen geht es um Gratwanderungen. Bist du selbstbewusst genug, aber auch selbstkritisch genug? Selbst wenn es um Gesangstechnik geht, geht es darum, wie viel kannst du geben, wie wenig kannst du geben. Also vielleicht auch, wie viel Emotion packe ich rein, wie viel Technik. Es ist, in so vielen Belangen geht es um Gratwanderungen, was unheimlich spannend sein kann, aber eben auch schnell nicht funktionieren kann.
Ja, vor allem, wenn man in so Extreme rutscht.
Ja. Richtig, ja, das ist so.
Ja, wenn man mal darüber nachdenkt. Wenn du zu viel in die Selbstzweifel gehst, dann machst du dich natürlich kaputt. Ne? Du willst natürlich das Beste rausholen. Wenn du aber zu krass in die perfektionistische Richtung gehst, dann blockierst du dich, dann machst du zu. Dann passieren keine magischen Momente mehr, sondern dann willst du nur noch festhalten und dann verkrampft sich alles.
Mhm. Auch ganz spannend finde ich die Frage, so auch generell als Sänger, wie viel, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel gibst du für die Szene und wie viel für die Musik? Ja. Das ist ja seit Urzeiten die Diskussion, Szene, Musik, die gegenüberstehen. Und ich weiß nicht mehr, welcher Sänger es war, irgendwie jemand Berühmtes hat mal gesagt, er ist bereit, von seinen 100%, 20-30% davon aufzugeben für die Szene. Hat man vielleicht irgendwie eine Szene, wo man super viel hektisch über die Bühne rennen muss oder im Musical viel tanzen muss und man einfach genau weiß, ich werde auch sehr puste sein und deswegen vielleicht meine Arie nicht ganz so schön singen, wie ich es sonst könnte, wenn ich nur konzertant dastehen würde. Ja. Und da muss man einfach ausloten, wie viel kann ich geben, für welchen Bereich, um ein gutes Mittelmaß zu bekommen. Weil, ich meine, wenn du Sänger bist, der nur darauf achtet, dass er schön singt, aber die Szene so ein bisschen, das Schauspielerische dann hinten anstellt, also das kann auch furchtbar langweilig dann so als für den Zuschauer werden, weil er das Gefühl hat, jetzt kriege ich nur ein Konzert geboten und der Mensch ist überhaupt nicht,
geht verloren.
Ist gar nicht irgendwie im Schauspielerischen, in der Emotion drin. Es geht ständig um diese Gratwanderung.
Ja, das ist eine große Diskussion, die ich auch immer gerne führe. ich hatte, also, das ist ja spannend, weil du kommst ja vom Gesang, ich komme vom Tanz und ich hatte damals auch einen Lehrer, der auch sagte, ja, vergiss die Füße, schau einfach nur, dass du präsent bist im Gesicht und nutz den Oberkörper hier, dein wie sagt man hier, Brustbein raus und mach dich groß und zeig Emotionen im Gesicht so und dann guckt keiner mehr auf deine Füße. Was ja irgendwo auch stimmt. Na, und dann denke ich mir so, na, auch wenn man jetzt an Ballett denkt oder so, natürlich 100% perfekte Technik, das sieht wahnsinnig artistisch aus.
Wir sagen 100% Technik. Wenn du da einen Balletttänzer fragen würdest, ja, der würde sagen, oh, das ist keine Perfektion. Bin ich 1000%ig sicher.
Ja, natürlich, was ist dann schon Perfektion? Es geht immer besser, aber auch da, so habe ich auch das Gefühl, dass so viele Tänzer und Tänzerinnen so, ne, du wirst darauf getriezt, keine Emotion im Gesicht zu zeigen. Du darfst nicht zeigen, dass es anstrengend ist. So. Mhm. Und ja, aber wenn du dich dann wieder reinfallen lässt in die Emotion und bei der Technik so ein bisschen loslässt, ne, und dann kommt man wieder, ne, und dann wackelt's oder so, Bein geht nicht so hoch.
Aber wenn man den Abend in der Vorstellung mit Emotionen und mit einer Geschichte füllt, dann verzeiht jeder Publikum dir eine falsche Note oder einen falschen Schritt.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt auffällt, wenn das Publikum komplett in der Geschichte ist, so, ne, weil das Publikum verfolgt ja nicht diesen 6 Wochen Probenprozess oder so, sondern die sehen ja nur diesen Moment.
Ach, zum Glück. Ja, ich kann sagen, zum Glück fällt dem Publikum oft vieles, was schief läuft, nicht auf. Aber selbst wenn was auffällt, wenn es irgendwie trotzdem in einer guten Geschichte verpackt ist, dann verzeiht das ein Publikum, da bin ich ganz sicher.
Ja.
Und ich glaube, das Publikum findet es eher langweilig, was technisch Perfektes zu sehen, wo aber, sag ich mal, das Herz nicht dabei ist.
Ja.
Ja.
Wie bringst du Herz da rein ins Singen? Heute zu Valentinstag. Wenn wir die Folge aufnehmen.
Wer weiß, wenn du die rausbringst, ist es vielleicht schon Halloween.
Ja, das könnte gut sein.
Wie bringe ich, also, das ich würde sagen, das passiert automatisch. Also, natürlich als Voraussetzung muss man erstmal sein Zeug irgendwie können. Wenn ich noch darüber mir Gedanken machen muss, wie geht nochmal meine nächste Phrase, wie ist nochmal der nächste Text, dann ist das zu früh, um zu sagen, jetzt ist mein Herz schon total dabei. Aber wenn das schon irgendwie so im Körper drin ist, dass man einfach darauf vertrauen kann, das kommt dann schon, dann kann man sich fallen lassen, dann kann man seine Gedanken fallen lassen.
Und wenn man dann sich in den Moment
begeben. In den Moment geben, genau. Und dann sind wir wieder da, was wir vorher gesagt haben. Wenn man dann in diesen, ich sag Tunnelblick und du sagst Flow, wenn man da irgendwie reinkommt und sich dem irgendwie hingibt und in diesem Moment ist, dann bin ich in dem Moment die Rolle. Dann bin ich in dem Moment jemand anderes. Und wenn diese Rolle dann Herzschmerz hat, dann fühle ich das auch. Also, das heißt, ich produziere nicht, ich produziere das nicht, dass ich sage, jetzt ist das Herz dabei, es ist geschieht.
Ja, man öffnet sich und man lässt Dinge zu.
Ja.
War das für dich ein Weg, das zu lernen? Oder das, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man das wirklich lernen kann. Ich glaube, es ist eher
was, genau, dass das Herz dabei ist bei der Musik. Ja,
weil am Anfang gehst du natürlich in die Hochschule und du lernst deine Gesangstechnik. Und dann ist, also für mich war das so, dann ist es natürlich ein Prozess, dann wieder sich zu öffnen für diese Momente und nicht so sehr an der Technik festzuhalten. Und ich frage mich, kann man das lernen? Ich glaube eher, man muss es erfahren.
Also ich kann das mit so ein bisschen vergleichen. Ich hab auch Klavier gelernt, schon als Kind. Und im Studium musste ich auch Klavier spielen. Und ich bin jetzt keine Pianistin, aber ein bisschen Klavier spielen kann ich halt. Und für meine Prüfung und alles musste ich ja auch irgendwie meine Stücke einstudieren. Und da hatte ich aber nie das Gefühl, wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe und was gespielt habe, selbst wenn ich es gut konnte, dass da mein Herz bei aufgegangen ist. Ganz anders beim Singen. Wenn ich singe, dann kommt das sehr schnell. Das ist, also ich glaube, das gehört da schon. Und ich meine, natürlich, das hat nicht nur was damit zu tun, dass man singt und die Sprache und die Stimme benutzt, sondern ich glaube auch, dass ein Pianist das sicher auch kennt, dass er was spielt und sein Herz dabei aufgeht, hundertprozentig.
Dann ist also, es wahrscheinlich doch eher auch mit die Leidenschaft oder...
Das glaube ich schon auch. Zum Beispiel, als ich Teenager war, mit Pubertät war und Herzschmerz hatte, was man eben so als Teenager hat und das Gefühl hat, die ganze Welt geht unter. Aus heutiger Sicht weiß man, ja, man war in der Pubertät, aber...
Ja. Wir kennen das alle. Lass es uns nicht vertiefen.
Naja, aber ich meine, in dem Moment denkst du ja wirklich, ja, du hast noch nie, du warst noch nie so traurig und hast noch nie so gelitten.
Und alles wird
und alles nie ist wieder schwarz. Gut. Ja. Genau. Und in diesen Momenten habe ich mich immer bei uns daheim, bei meinen Eltern, in meinem Elternhaus, dann in unser Überzimmer eingeschlossen, habe mich ans Klavier gesetzt und habe, ich meine, mit meinen paar Akkorden, die ich so spielen konnte, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben. Und habe stundenlang dann vor mich hingesungen und Texte gedichtet und irgendwie meine Musik gemacht damals. Gar keine klassische Musik, sondern nur so Popballaden habe ich so ein bisschen vor mich hingeträllert. Und habe darin irgendwie meine Emotionen verarbeitet als pubertärer Teenager.
Also würdest du sagen, Musik bzw. Kunst kann dabei helfen, Emotionen oder auch Erlebnisse, Erfahrungen zu verarbeiten?
Natürlich. 100%.
Ja.
Also, das kennt, denke ich, jeder. Manchmal hat man das Gefühl, man ist todtraurig und hört sich extra nochmal die traurigste Musik, die es gibt, an und weint dabei und lässt das einfach mal raus, weil es eben raus muss.
Ja, es erlaubt dir, dich da so reinzubegeben.
Ja.
Und zu fühlen. Ne?
Ja, und, oder auch das Gegenteil, wenn man irgendwie schlecht gelaunt war, dass man sagte, jetzt höre ich mir aber erst recht die gute Musik an und danach geht es dir besser.
Ja, es schafft auf jeden Fall deine Stimmung auch. Also deine Stimmung passt sich ja auch an die Musik an, die du hörst.
Und ich wette, wenn du traurig bist und du hörst dir irgendeinen lustigen, fröhlichen Song an und singst mit, dass dir dann besser geht.
Ja, das shiftet ganz, ganz schnell. Ja, oder warum gehen die Leute auch in den Club, ne? Ja,
genau, richtig. Und aber genauso ist natürlich, das weiß ich von einer anderen Sängerin, die hatte mal, hat die Erfahrung gemacht, die war gerade frisch getrennt und musste dann auf der Bühne eine Arie singen, wo es um Verlassenwerden geht. Die hat gesagt, sie hat es beinahe nicht geschafft, weil das sie so getriggert hat in dem Moment, dass es ihr nicht möglich war, die Bühnenfigur und ihre Privatperson voneinander zu trennen, dass sie gesagt hat, dass sie eigentlich kaum mehr singen konnte.
Ja, das macht ja jeder Künstler, jeder Künstlerin, ist da ja unterschiedlich, ne? Wie viel Anteil von sich selbst steckt man jetzt in diese Person oder in diese Rolle, und ich finde, das hängt auch dann immer von der Rolle ab, ne? Wenn die Rolle sehr nah bei dir ist, ist es immer was anderes, als wenn die Rolle sehr weit weg von dir ist.
Und da ist natürlich, dass man, wie wir vorher auch gesagt haben, Privatleben und Berufsleben so schwer trennen kann, wenn überhaupt.
Ja.
Macht es dann in dieser Situation ja nicht unbedingt leichter.
Ne, man kennt ja auch den Satz, nutze es.
Ja. Ja, richtig. Wenn es dich dann aber nicht behindert. Ne?
Ja, und ich finde, das ist auch diese schwierige, wirklich schwierige Aufgabe von einer Künstlerin oder einem Künstler, wenn du da auf dieser Bühne stehst und du gibst einen Einblick in deine Person oder in deine Persönlichkeit und du machst dich so verletzbar vor Leuten, also du zeigst dich sehr verletzlich, und dann noch, ne, kommt drauf an wieder, welche Methoden du verwendest und so, aber wenn du dann wirklich in deinem Privatleben vielleicht was erlebt hast oder so und das dann zu jonglieren, dass du zwar diese Emotion, die von deinen Erfahrungen kommt, dass du die zulässt, also nicht nur zulassen, sondern du sendest sie noch raus an die Leute, du teilst sie mit den Leuten, du fühlst es nicht nur für dich, sondern im besten Fall für alle, aber du musst es so dosieren, dass du trotzdem noch handeln kannst und kontrolliert jetzt deinen Song singen kannst, deine Choreo tanzen kannst oder so. Ne, du musst es dosieren, und weil diese Emotion darf dich nicht überkommen.
Ja.
Weil wenn es dich überkommt und du, keine Ahnung, fängst dann an zu weinen oder so, das ist ja dann wieder zu privat. Das ist ja, dann nicht.
Trotzdem bringt die ja Aufgabe. Jeder in seine Rolle auch ein Stück weit was von seiner eigenen Person mit rein. Seine Erfahrungen, die man gemacht hat. Oder seine vielleicht Hürden, die man auch hat. Also ich zum Beispiel habe eine ganz, ganz coole Erfahrung gehabt im Studium. Weil ich hatte auf der Bühne ein Problem, Wut darzustellen. Weil ich einfach als Privatperson ein sehr, sehr friedfertiger Mensch bin und meine Wut nie aggressiv nach außen trage.
Da verstehe ich dich sehr gut.
Ja, aber manche Rollen erfordern genau das. Ich weiß zum Beispiel, irgendwann habe ich mal einen Text gelernt von Antigone. Und mein Mann hat mir damals zugehört und hat mir gesagt, Mensch, bist du süß. Ich so, wie? Die ist gerade super wütend. So, ja, aber es ist süß. Also ich hatte da wirklich ein Problem, das rauszulassen. Und dann bin ich damals zu meiner Schauspielerin hingegangen und habe gesagt, Mensch, können wir da irgendwie Übungen machen, dass wir das mal ausprobieren, dass ich das irgendwie lerne, dass ich auch Wut zeigen kann oder auch Wut spielen kann. Dann hat sie mit mir ein paar Übungen gemacht. Und es hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert, nur 1-2 Unterrichtsstunden. Und irgendwann ist da ein Knoten geplatzt, ist eine Mauer irgendwie geplatzt. Ich habe richtig meine Wut, meine ganze Energie rausgelassen und war so erschrocken über mich selbst, dass ich anschließend nur noch geheult habe.
Ja.
Weil irgendwie irgendein Knoten ist da geplatzt, von mir als Privatperson, als Mensch. Und seitdem kann ich auf der Bühne wütend sein. Also Wut spielen.
Also hatte ich diese ganze künstlerische Reise eigentlich auch so persönlich geprägt und...
Ja, absolut.
Hast du das Gefühl, du verstehst dich besser durch den Job, durch das Singen oder du lernst was über dich?
Ja, also es ist ja doch irgendwie so, wie du auch gesagt hast, dass das Singen und die Psyche, das ist so eng miteinander verknüpft. Und auch irgendwie so ein Spiegel der eigenen Seele. Und ich erinnere mich an manche Gesangsstunden, die ich hatte, die mehr Psychotherapie waren als Gesangsunterricht. Als Teenager hatte ich eine fantastische Lehrerin, die menschlich eben auch ein Schatz war. Und ich hatte manchmal Stunden, da kam ich an zum Unterricht. Sie sah mich nur an und hat gefragt, was ist los? Und ich habe geheult. Mhm. Und dann haben wir nicht mehr, dann saßen wir nur noch in ihrer Küche und haben Tee getrunken und ich habe ihr von meinen Problemen erzählt. Und sie hat mir zugehört und war einfach nur für mich da. Eine ganz tolle Frau. Haben nicht gesungen, aber das, also wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen. Und dann ging es einfach nur um Seelenwohl und Seelenheil. Und deswegen finde ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass man einen Gesangslehrer findet, mit dem man menschlich auch gut zurechtkommt. Eben weil Psyche und Musik so eng miteinander zusammenhängen und auch das eine das andere total befruchten kann oder triggern kann, das hängt, glaube ich, ganz, ganz viel miteinander zusammen. Und ja, wenn ich dann merke irgendwie, ich singe eine Arie über Trauer und merke, dass mir selber ein Kloß im Hals kommt. Natürlich fange ich dann an, darüber nachzudenken, warum geht mir das denn jetzt so?
Ja.
Oder warum kann ich nicht wütend sein? Natürlich fragt man sich das dann.
Und wie gehst du dann damit um?
Naja, im besten Fall, also man reflektiert sich selber einfach. Es ist andere Leute, die schreiben Tagebuch und reflektieren sich dadurch. Und viele Menschen, die gehen durchs Leben und reflektieren sich vielleicht nie selber und akzeptieren einfach den Zustand, in dem sie sind. Und ich glaube, gerade durch Musik wird man so oft irgendwie mit sich selbst konfrontiert. Und Selbstreflexion, glaube ich, bringt einen immer weiter.
Ja. Ja, ich sehe das ganz genauso.
Aber es erfordert auch Mut.
Unbedingt. Das ja, man irgendwie. Muss hinsehen wollen.
Richtig.
Man kann natürlich auch mit den Scheuklappen an allem vorbeigehen, aber wenn man mal den Mut hat, hinzugucken, dann kann man vielleicht auch anfangen aufzuräumen.
Ja. Ja.
Und ich finde gerade das Theater oder also das ist auch so eine Sache, die ich an dem Job so schätze, dass du einfach verschiedene Charaktere, Figuren betrachtest und wenn du dich in eine Rolle einarbeitest, dann musst du ja diese Perspektive der Rolle übernehmen und du musst die Gedanken der Rolle verstehen. Vielleicht auch, wenn man eine Rolle spielt, die vielleicht weiter weg ist. Ich finde, man lernt einfach andere Perspektiven von anderen Menschen einzunehmen und zu verstehen, warum tut jemand vielleicht das, was er jetzt dann tut. Es gibt... Und aber man macht das natürlich ohne Wertung. Ne? Also, und das finde ich an dem Job auch so spannend, weil man eben in die Köpfe verschiedener Rollen eintauchen kann. Verschiedene Denkweisen kennenlernen.
Und sich selber gegebenenfalls auch selber nochmal ganz neu kennenlernen kann.
Ja, oder vielleicht auch manchmal Seiten von sich wiederfindet. Wo man vielleicht.
Man findet nicht, bestimmt in jeder Rolle irgendwas von sich selbst.
Ja, ja.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch das Extrembeispiel, das sind dann die Darsteller, die Method Acting betreiben. Mhm. Da frage ich mich auch, inwiefern ist das gesund, dass man nicht nur spielt, sondern die Rolle selber lebt. Das gibt es ja in Hollywood auch, dass irgendein Darsteller muss einen Magersüchtigen spielen und isst deswegen 2 Monate nichts mehr, so ungefähr. Also das ist dann, finde ich, dann auch zu extrem. Also das ist auch wieder die Frage, wie viel gebe ich von mir und wo ist da die Gratwanderung, wo ist da meine Grenze?
Ja.
Also da geht es auch wieder um Grenzen ausloten.
Ja, und ich finde auch, wofür macht man das dann eigentlich? Mhm. Also dieses Beispiel ist ja schon, also wenn ich wirklich aufhöre zu essen 2 Monate lang, weil die Rolle magersüchtig aussehen muss, warum mache ich das?
Ja.
Warum glaubst du, macht ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sowas?
Wo wir dazu kommen, warum machen wir überhaupt unseren Job?
Ja.
Und wofür? Weil ich würde nicht sagen, ich mach das nur, damit ich am Ende Applaus bekomme. Wahrscheinlich ist das Uninteressanteste an allem. Ja. Ich meine, natürlich, der Applaus gehört dazu und ist auch wichtig, um am Ende irgendwie die Geschichte zu beenden, aus der Rolle wieder rauszukommen. Der Privatperson zu werden.
Ja, es ist fast wie so ein Ritual.
Es ist ein totales
Jetzt
Ritual.
Ist das Spiel zu Ende.
Ja, dann hat das Publikum auch mal was zu tun.
Ja.
Nee, aber
bitte das, aufstehen.
Das gehört genauso dazu, wie der Dirigent kommt rein und verbeugt sich einmal vom Publikum. Es ist ein Ritual und hilft auch irgendwie in Rolle rein und wieder rauszukommen. Aber das ist ganz bestimmt nicht der Grund, warum ich diesen Beruf ausübe. Natürlich ist es immer schön, wenn man das Publikum berührt und eine Atmosphäre schaffen kann. Es gibt Momente, da singt man, es gibt oder auch Pausen auf der Bühne, Stille, wo du das Gefühl hast, der ganze Saal, 600, 700, 800 Menschen halten jetzt die Luft an.
Mm.
Das ist magisch. Das ist natürlich total toll, aber natürlich macht man den Job auch für sich selbst, weil es einen erfüllt und glücklich macht.
Ja. Also dann vielleicht doch eher das innere Brennen, was einen antreibt, mal wieder.
Ja, ja.
Die Frage ist, woher kommt dieses Brennen?
Ja, ich denke, vielleicht kann man es entwickeln, aber das ist ja genauso wie ein, also ganz simpel ausgedrückt, es gibt manche Leute, die gehen joggen und sagen, sie sind dabei frei und lieben es und fühlen das. Ich hasse es zu joggen. Also, ich meine,
ja.
ich glaube, man hat es oder man hat es nicht. Und ich glaube auch, wenn man es nicht hat, dann ist man nicht richtig in dem Job.
Ja, aber dann hat man natürlich was anderes.
Dann hat man was anderes, ja.
Aber weil du vom Joggen redest, ist spannend. Als Kind habe ich das Joggen gehasst. Oder als Teenager. Aber weil ich es nicht konnte. Weil ich absolut ein Schwächlingskind war. Ich hatte keine Ausdauer, ich hatte keine Muskelkraft und ich hatte keine Lust irgendwie.
Mhm.
Und ich glaube, ich hatte keine Lust, weil es so schlimm war für mich. Mhm. Und jetzt habe ich ja dann letztes Jahr mit Krafttraining angefangen und dann habe ich gesagt, ja, ach, gehe ich einfach mal wieder, probierst es mal. Und dann habe ich mir eine schöne Playlist angemacht, bin auch durch den Wald gejoggt, am See entlang, bei Sonnenschein. Und natürlich auf einmal hatte ich die Kraft und die Ausdauer jetzt später. Und auf einmal konnte ich 6 Kilometer rennen, ohne zu laufen. So. Und dann bin ich überhaupt erst so in den Flow gekommen. Das hat mir erst erlaubt, das zu genießen irgendwie, weil es auf einmal auch so leicht war.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht ist das so, ne, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest gar keine Gesangstechnik, dann könntest du ja nicht auf die Bühne gehen.
Nee, da hätte ich ja das ganze, allein das Selbstbewusstsein dafür
genau.
gar nicht. Das stimmt ja. schon. Also ich sehe da so ein bisschen die Parallele auch, wenn man sogar wenn man Zuschauer ist oder Zuhörer in der Oper. Ich kenne das nämlich von mir selber. Als Teenager habe ich natürlich mir auch Opern angeguckt. Aber ich weiß noch genau, das erste Mal, dass ich in der Oper war, da bin ich, glaube ich, irgendwann zwischendrin mal eingeschlafen.
Ja.
Einfach auch, weil natürlich so ein Opernabend dauert 3 Stunden. Erst die Musik ist unter Umständen manchmal auch kompliziert. Das ist nicht so eingängig wie irgendein Popsong aus dem Radio, sondern teilweise wirklich komplizierte, anspruchsvolle Musik. Und wenn man daran nicht gewöhnt ist, dann ist 3 Stunden am Stück super anstrengend.
Ja.
Und das ist auch eine Sache, die man vielleicht einfach trainieren muss. Und mittlerweile kann ich mir selbst langweilig inszenierte Opern anschauen und bleib aufmerksam, weil ich dann Sachen in der Musik entdecke oder einfach irgendwie mehr darin ja, irgendwie kenne oder ja, vielleicht auch einfach das besser trainiert habe. Das heißt, wenn ich dann irgendwie Freunde habe, die aus einem anderen Beruf oder anderen Bereichen kommen und sagen, ach, für die ist Oper nichts. Und ich glaube, davon gibt es relativ viele, die erstmal so eine Abwehrhaltung auch gegen klassische Musik haben.
Ja.
Dass die sagen, ach, das ist überhaupt nicht meins. Dabei kennen sie es gar nicht richtig. Und dann muss man so offen sein, vielleicht auch zu sagen, ich gebe dir mal eine Chance, fange erstmal mit einer leichten Oper an und geh einfach regelmäßig mal hin und dann entwickelt, wenn man, je besser man irgendwie das kennt, desto mehr lernt man es lieben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit wie einer komplizierten Sportart. Das ist American Football zum Beispiel. Wenn man sich da nicht auskennt, dann ist das furchtbar langweilig, sich so ein Spiel anzuschauen. Wenn man aber die Regeln ein bisschen versteht, dann findet man es immer interessanter. Und ich glaube, so ein bisschen so ist das auch mit der klassischen Musik. Wenn man sich damit beschäftigt, dann lernt man es immer mehr lieben.
Man braucht so eine Idee, wie man da drauf gucken muss.
Genau.
Und also bei mir ist das jetzt so, nach der Hochschule, ich schaue Stücke auch ganz anders. Man guckt einfach ganz anders drauf. Man sucht ja auch irgendwie nach Dingen, die man dann gelernt hat oder man, es fällt einem auf, dass es Dinge an, dass Dinge anders gemacht werden oder und dann wird es auf einmal viel spannender.
Ja. Also es ist sowieso, wenn man, ich meine, das ist ja glaube ich in jedem Bereich im Leben so, wenn du dir irgendeine Kirche anguckst, irgendwo in Italien und du kennst dich überhaupt nicht mit Architektur aus, dann gehst du durch die Kirche und denkst, schön, fertig.
Ja.
Wenn du dich aber auskennst mit wie sehen denn gotische Bauwerke aus oder wie sieht Jugendstil aus oder so, dann guckst du ja viel genauer hin. Also, ja, vielleicht erfordert das Verstehen von dieser Kunstform einfach auch die Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen zu wollen.
Ja, definitiv. Ja, ein gewisses Interesse muss auf jeden Fall da sein am Anfang.
Aber ja, ich glaube trotzdem, weil du vorher gesagt hast, mit dem Joggen, das hast du entwickelt, was dagegen sprechen würde, was ich vorher gesagt habe, dass man entweder dieses Brennen, diese Leidenschaft einfach hat oder nicht. Ich kenne Leute, die, ich denke jetzt gerade ganz speziell an einen, der hat es geliebt zu singen.
Ja.
Aber unter uns, er war nicht sehr gut.
Ja.
Aber er hat es geliebt.
Ja.
Und das fand ich großartig. Und dann habe ich auch wirklich bestellt, habe gesagt, mach doch weiter, wenn du daran so viel Freude hast. Und der hatte das Brennen, aber ohne Talent.
Oh, ja.
Aber das Brennen war trotzdem da und er hat es geliebt. Und ja, vielleicht war er so naiv, dass eben das einfach egal war, weiß ich nicht.
Ja, es ist dann auch spannend, wenn dieses Brennen dann da ist muss ja der Wille und die Disziplin groß genug sein.
Ja. Und wenn man dann dran bleibt, dann wird man vielleicht auch besser.
Also, weil nur Talent reicht ja auch nicht. Man muss ja weitergehen und auch was aus dem Talent machen.
Ja, absolut. Es geht also, es geht um, also um so viel, ja, es ist so ein Gesamtkonzept, total. Also es geht um natürlich irgendwo Talent, man braucht aber auch Leidenschaft, man braucht sicher auch ganz viel Fleiß und Geduld.
Ja. Und man muss dieses Talent erstmal erkennen und wissen, dass es überhaupt da ist. Und wenn man nichts ausprobiert, dann schlummert da bestimmt, da schlummern ganz viele Talente in dir, die man nie an die Oberfläche bekommt.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Okay, ich habe eine letzte Frage immer an alle meine Podcast-Leute, an meine Podcast-KünstlerInnen. Vielleicht kann ich das so sagen.
Ja.
Wenn es eine Sache gibt, die du von der Kunst gelernt hast, welche wäre das?
Es ist okay, nicht perfekt zu sein. Und es geht um so viel mehr als perfekt sein. Und das meine ich überhaupt nicht im widersprüchlichen Sinn.
Ja.
Sondern... ja, dass es einfach, dass Kunst ein Gesamtkonzept ist. Auf menschlicher Ebene, auf künstlerischer Ebene, auf seelischer Ebene auch.
Ja. Ja. Ja, liebe Susanne, ich danke dir.
War ja gar nicht so schlimm.
War nicht so schlimm. Sehr gut. Wie fühlst du dich jetzt?
Ich gut. Und ich danke dir, dass ich in deinem Podcast teilnehmen durfte.
Unbedingt. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen inspiriert und zum Nachdenken angeregt. Ich möchte heute gern nochmal über das Thema sprechen, wann ist man bereit? Weil ich finde, das ist eine wirklich gute Frage. Und ja, es ist ja nun mal so, dass wir uns alle die Frage stellen. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sich nicht mal fragen musste, bin ich bereit dafür? Schaffe ich das? Ja, wann bin ich bereit? Wann fühle ich mich bereit? Und kann ich mich überhaupt bereit für etwas fühlen? Oder kann ich mich überhaupt bereit für etwas fühlen oder treffe ich eher selbst die Entscheidung, es einfach zu tun? Und ich persönlich glaube ja nicht, dass man je 100% für etwas wirklich bereit sein kann, weil dafür gibt es einfach zu viele Faktoren, die von Situation zu Situation einfach unterschiedlich sind und die kann man auch nicht vorhersehen. Man kann nicht alles vorhersehen, sonst wären wir ja Maschinen, sonst wären wir ja nicht menschlich. Und ich denke, letztendlich ist es wichtiger, einfach anzufangen und dann Schritt für Schritt weiterzumachen, sich wieder zu reflektieren und hoffentlich dann auch zu verbessern, egal auf welchem Feld. Und dabei bin ich sicher, dass man irgendwann dann ans Ziel auch ankommen wird. Denn wie Susanna so schön gesagt hat, es geht um so viel mehr als perfekt zu sein. Und das lerne ich auch noch jeden Tag und ich hoffe, dass euch dieser Gedanke inspiriert und damit schicke ich euch jetzt in den Morgen, in den Abend, in den restlichen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Ihr dürft gerne auf Instagram folgen und schreibt mir, Francesca, setz dich an die nächste Folge. Denn jetzt möchte ich wirklich dranbleiben und wieder regelmäßig hochladen, damit wir alle ein bisschen Inspiration Woche für Woche haben und ganz viel Liebe und bis zur nächsten Folge.